Ich kenne nicht
Schade.
die, nein, ich kenne nicht die E-Mail-Adresse von Herrn Feldmann. Ich
Ich
kenne
schätze
das,
mal.
jetzt hätte ich beinahe was gesagt, das darf man ja auch nicht mehr sagen. Ich wollte gerade sagen, ich kenne sein Tinder-Profil, aber das ist ein Spaß.
Unverschämt günstig. Schmeckt es auch so oder kann man es? Wie ist es denn? Kannst du es ein bisschen mit Worten beschreiben? Wie ist denn das Gefühl, von Peter Hane-Fans geliebt zu werden?
Und das ist völlig okay. Also das darf, kann und soll man ja auch machen als Fan.
Der Kleine mit Locken kann er jetzt am wenigsten mehr.
Also Fleischbällchen, was auch immer, vegane Bällchen.
Ich drücke Prostatakrebs die Daumen. Das ist natürlich so dermaßen tief. Das ist natürlich nicht witzig.
Schmetterlinge im Kopf. Der Kulturpodcast. Mit Steffen und Jo und Gästen.
Ja, willkommen bei Schmetterlinge im Kopf, ihr Lieben. Und der Steffen, das hat mich ja sehr gewundert, ist ja ganz, ganz mutig, man sieht sie mir schon an, und macht vor dem zweiten Halbfinalspiel, es geht England gegen Holland, Niederlande, Entschuldigung, noch ein Podcast.
Absolut, Hase. Und bevor wir zu Recht über die Europameisterschaft reden und all das, habe ich einen Überraschungsgast für dich. Und ich weiß, wir sind ja live, warte mal, wir sind ja live on tape, deshalb können wir notfalls auch alles. Und es kann sein, dass der Hase da ein bisschen stinkig auf mir wird, aber ich probiere es jetzt mal. Herr Feldmann, ich würde Sie jetzt kurz anrufen. Wir fangen jetzt ein bisschen früher an, aber wenn Sie jetzt erreichbar wären, wäre es mega. Ich probiere es jetzt mal. pfeldmann.gmx.de. Bis gleich, Herr Feldmann. Hase wird jetzt gerade ein bisschen überfallen. Ich glaube, er findet es nicht so witzig, aber. Späßchen, Hase, Späßchen.
Naja, das Späßchen war ja da schon klar, als du seine E-Mail genannt hast.
Oh,
das
Hase kennt
das,
nämlich die E-Mail-Adresse von Herrn Feldmann.
Nein, die kenne ich nicht, aber ich kenne dich, das würdest du nicht machen. Ich kenne nicht die, nein, ich kenne nicht die E-Mail-Adresse von Herrn Feldmann. Ich kenne das, jetzt hätte ich beinahe was gesagt, das darf man ja auch nicht mehr sagen, ich wollte gerade sagen, ich kenne sein Tinder-Profil, aber das ist ein Spaß, ein Spaß, ein Spaß.
Spaß,
Ich kenne nichts von Peter Feldmann.
Er ist natürlich nur bei Gay Romeo. Nicht. So.
Das heißt nicht mehr Gay, das heißt Planet.
Entschuldige mal.
Yeah,
because. Hase, wie war denn jetzt, sag doch bitte mal, war es denn jetzt Hand oder war das einfach nur zu viel deutsche Brille? Das Spiel, ja, Freunde.
Bitte,
das war also, doch zu viel. Was haben wir uns denn da jetzt künstlich drüber aufgeregt? Erzähl doch mal.
Naja, Julian Nagelmann hat ja die, war da ja immer sehr, Nagelsmann war da immer sehr souverän, finde ich. Bei der Kritik am Gegner und am Schiedsrichter sagt sie es halt so. Und er hat ja ins Spiel gebracht, dass man eigentlich das Intentionale noch mit reinbringen muss. Das heißt, der Ball ist jetzt ja nicht irgendwo hingekickt worden, sondern in Richtung Tor. Also wäre ja eventuell sogar da oder hätte die Chance gehabt, da reinzugehen. Aber das spielt bei diesen Regeln, habe ich gestern gelernt, keine Rolle. Also wo der Ball hingeht, spielt keine Rolle. Es geht nur darum, ob es absichtlich ist oder ob eben der seine Hand am Zurückziehen war und wie auch immer. Ich denke, aus 4 Meter Entfernung so einen Schuss an die Hand zu kriegen, ist schon gemein. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass er überhaupt den Überblick hatte, mit dieser Hand irgendwas bewirken zu können. Insofern würde ich ihm keine böse Absicht unterstellen und fand das Gepfeife gestern ehrlich gesagt auch ein bisschen sehr unsportlich. Weil wenn jemand ausgepfiffen gehört, ist es ja der Schiedsrichter. Also,
naja, aber wenn, dann trifft Unsportlichkeit auf Unsportlichkeit. Also das
ja,
muss
gut,
man schon sagen.
Also, aber die Deutschen wären jetzt ja auch nicht hingegangen und hätten gesagt, ne, hör mal, Schiri, du musst jetzt aber handpfeifen. Also wenn sie in der...
Naja, es gab, es soll im Sport schon so Momente gegeben haben, dass man, cheers, mein Hase, was trinken wir denn da so wie Sandbillig?
Wir trinken zum Fußball quasi ein Bier.
Unverschämt günstig. Schmeckt es auch so oder kann man es...
Nee, das schmeckt sehr lecker. Das ist, also wir kriegen kein Geld dafür, dieses 5-0, ein Dosenbier.
Ja. Ja. Wir suchen weiteren Sponsoren. Nee, auch diese Vivian Stein, also die Schiri-Expertin, hat ja dann auch gesagt, also im Endeffekt müssen sie natürlich umsetzen, was von oben irgendwie vorgegeben wird. Und wenn der Abwehrspieler mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht und dann sagst, was? Der hat Handspiel.
Naja, was ich vor allem albern finde bei dieser Regel, ist, dass mittlerweile alle wie die Delfine da rumlaufen mit den Händen auf dem Rücken.
So, und das ist dann wirklich, also... Ja, einerseits sieht es natürlich ein bisschen albern aus, aber andererseits ist das wirklich, also das ist dann wirklich ein ganz klares Zeichen, egal wo der Ball mich trifft, ich verschränke die Arme hinter dem Rücken, um ganz klar zu signalisieren, aber das war, ich weiß nicht, ob es zu viel verlangt gewesen wäre, vom Spanier zu sagen, na ja, gut, also in so einem wichtigen EM-Spiel kann man schon sagen, okay, ja, wenn es der Schiri nicht, aber warum der Schiri sich den VAR nicht angeguckt hat, beziehungsweise die Herren und Damen im wo auch immer Keller oder dass da keiner sagt, Kollege, guck dir es lieber nochmal an. Ich glaube, das war relativ eindeutig Hand. Ob der Elfmeter dann reingeht, ob das Spiel gewonnen geht, ob es sein muss, dass man den Spieler auspfeift, sei dahingestellt, aber auf so eine Art und Weise. Es ist erstaunlich, dass es in 2024 trotz all dem, also da sind mittlerweile 85 Kameras im Stadion und es ist irgendwie aus der Maulwurfsperspektive und aus der Adlerperspektive und dann passiert so, das war doch schon.
Naja, da brauchtest du aber keine Maulwurfsperspektive. Das hat ja ein Blinder. Also deshalb sage ich ja, ich hätte gesagt, das ist Hand, zumal der also ganz viele Sachen ja verhindert hat. Das hätte ja auch ohne die Hand ein Tor werden können, abgesehen vom Elfmeter und so weiter. Und
das ist ein bisschen schade, weil das war zum Beispiel heute, kommt es dann raus, das letzte Spiel von Thomas Müller in der Nationalmannschaft. Und dann wäre natürlich so ein Final und krönender Abschluss gewesen.
Das wäre groß auch gewesen.
So, also ist natürlich dann ein bisschen schade. Und dann, ja, es ist auch immer die Frage von, wie viele Leute pfeifen dann da. Das klingt natürlich im Stadion immer nochmal so. Und dann hast du da 10 Verkappte, die dann irgendwie diesen Spieler auspfeifen und sagst, ja, der Kleine mit Locken kann er jetzt am wenigsten. Hast du den Djokovic mitbekommen? Djokovic in Wimbledon, die Ansprache?
Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Aber ich habe irgendeine Headline gelesen, ich glaube in der Bild war es. Genau, dass da was war, aber ich habe es nicht weiterverfolgt.
Also bei YouTube mal anscheinend, ich glaube, es war das Finale gegen einen Spieler, der aus der Ecke kommt, vermeintlich. Ich habe nur die Rede gehört und dass dann Djokovic sagt, beim Interview dann, ich glaube, es ging nach dem Finale und dann sagt Djokovic so, ja, vielen Dank und so und war ein gutes Spiel und übrigens gute Nacht dem Publikum, weil das Publikum oder Teile des Publikums während des Spiels die ganze Zeit gemacht haben und vermeintlich um den Spieler des Gegenspielers von Djokovic quasi zu rufen, aber es war auch so ein bisschen Buh die ganze Zeit dabei, dem Djokovic gegenüber. Oh. Und der hat dann gemeint, nee, also ich weiß, es gibt hier Fans, die haben ein Ticket bezahlt, die wollten ein faires Match sehen, die grüße ich auch, aber es gab auch welche, die dann gebucht haben. Ich bin seit 20 Jahren hier unterwegs im Tenniszirkus, ich weiß, was das eine und was das andere ist und ihr könnt machen, was ihr wollt, aber an mich kommt ihr nicht ran und das wurde dann im Internet gefeiert, Djokovic wehrt sich und so. So kann es gehen. Guten Abend.
Ja, was ich allerdings trotzdem sehr positiv fand, man liest ja sogar vorgezogenes Endspiel und ich muss sagen, ich bin jetzt ja nicht, also ich war schon weniger Fußballfan und habe mir auch viele Spiele angeguckt, oft die zweite Halbzeit erst und muss sagen, es war, also wenn die deutsche Mannschaft was erreicht und was mitgenommen hat, dann, dass man gesehen hat, ey, die Jungs können es wirklich. Ich fand im Übrigen auch die Ansprachen vom Nagelsmann Respekt. Also
smart, der Mann.
Also
smart.
Ich musste zum Teil mitweinen, als er dann ja auch sowohl im Interview direkt nach mit Schweinsteiger und Dingens, wie heißt sie? Ich weiß gar nicht, ist da noch irgendwas? Ja, genau. Und dann ja nochmal auf der PK.
Gesprochen wird.
Ja. In Kyrillisch. Und ja. Das fand ich, hat diese EM auf jeden Fall gebracht. Und ich hatte echt bisher ja doch Spaß. Also ich habe mir die Spiele angeguckt. Das
Spanien-Spiel war schon geil. Also es war schon spannend, der Krimi.
Also es war wow. Das wollte ich sagen. Ich habe wirklich 150 Puls gehabt. Also das war so spannend. Ich fand auch die Reaktion der Jungs danach, fand ich sehr cool. Also
ja, gut, was ich willst sag mal du so, mehr? Das ist natürlich, das habe ich dann direkt nach dem Spiel gesagt, ist natürlich auch für die Beziehung, die ja echt sehr gelitten hat die letzten Jahre zwischen Fans und Nationalmannschaft. Das sei ja teilweise wirklich düster auch ob der Leistung der Nationalmannschaft, ist es nicht verkehrt zu sagen, vor allem wenn du dann so rausfliegst, wo du sagst, also dann ist natürlich einfach diese Beziehung gefestigt und Nagelsmann bleibt und Völler bleibt, eventuell auch Wagner und sonst der Staff und dann hast du in 2 Jahren WM, wo du sagst, also dann kann natürlich nochmal eine ganz andere Welle und Euphorie hochkommen. Und
ja, fand ich sehr schön. Nagelsmann hat ja gesagt, na, jetzt müssen wir halt noch 2 Jahre warten, bis wir Weltmeister werden.
Nagelsmann ist ein guter Typ. Herr Letschert, was ich Sie noch fragen wollte, diese Frage beschäftigt mich seit Wochen. Wie ist es denn, kannst du es ein bisschen mit Worten beschreiben, wie ist denn das Gefühl, von Peter Hane-Fans geliebt zu werden? Kann man das, wenn du morgens wach wirst, schmeckt der erste Kaffee besonders gut?
Ich möchte im Gegensatz zu vielen seiner weiblichen Fans nicht mit ihm schlafen, aber ich finde ihn wirklich sehr, sehr nett. Ne, es ist ein wirklich angenehmer Mensch, der über sich selbst lachen kann. Man muss nicht seiner Meinung sein, wobei er hat eigentlich keine Meinung, sondern er beschreibt tatsächlich ja die Dinge aus dem Steuer-Schwarz-Buch. Ich habe es ja teils vorgelesen und teils...
Intro auch,
ja. Nein, also das fand ich wirklich total spannend und hat so seine Quellen. Also er arbeitet journalistisch auf. Natürlich für eine bestimmte Zielgruppe, gar keine Frage. Es geht halt um Aufregereien, aber das muss ja jeder selbst entscheiden und jede, ob er oder sie sich ein Buch kauft, bei dem sie nach dem Zuklappen einen höheren Puls hat oder eben nicht. Aber ihn als Mensch finde ich auf jeden Fall total sympathisch und freue mich echt aufs nächste Mal. Also ich hoffe, wir kriegen ihn nochmal. Er wird bestimmt ja noch weiteren Output haben.
Ich habe ihm bereits vorgeschlagen, 2 Bücher im Jahr zu schreiben. Wie ist denn, wir hatten tatsächlich mit dem YouTube-Video, glaube ich, mittlerweile über 28.000 Aufrufe. Ja. Hast du denn vielleicht mal dir die Kommentare angeguckt unter dem, gab es Kommentare unter dem Video?
Ja, es gab einiges Kommentare. Also ich würde sie in 3 Teile einteilen. Das erste ist Peter Hane super, ich liebe sie und so weiter, also alles, was darunter steht. Das zweite ist so diese völlig unnötige Verteidigung eines erwachsenen Menschen, der zumal wirklich mit den Medien, mit allen Medienwassern gewaschen ist.
Vor allem, der es gar nicht braucht.
Also und
der
jetzt und den nicht. Schutz, wie können Sie denn mit diesen beiden und tralala? Meine Antwort, ja, dann mach du doch einen mit ihm. Also mach bitte einen Podcast mit ihm. Und ich verstehe es gar nicht, was... Also, kann mir ja gefallen oder nicht. Naja, und das dritte war, dass die Leute ja tatsächlich es ganz gut fanden, dass wir machen es ja ein ganz bisschen anders, aber am Ende ist es ja inhaltlich auch nicht ganz anders, formal ein bisschen. Und das haben ja auch einige gutiert. Also die 3.
Aber es gab jetzt nichts Ausfallendes für den Anwalt. Also es gab den einen oder anderen, der gesagt hat, die Moderatoren waren nicht nur schlecht, sie waren grottig.
Ja, wir finden uns ja auch nicht gut. Also ich meine, darf das Publikum uns ja auch blöd finden. Das ist ja jetzt gar nicht.
Wir veröffentlichen es ja auch immer nur intern. Also wir machen es ja nur für uns beide.
Und für die 26.000, die haben das nämlich ausgespielt. Man kommt mit Meise.
Also insofern, und was man dann, also falls du, der das jetzt gerade hört, diesen Podcast oder bei YouTube sieht, und es sollte vielleicht vorkommen, dass du aus welchen Gründen mal einen Shitstorm abbekommst online oder mal der Buhmann bist bei den Kollegen im Büro oder, I don't give a fuck. Also wenn du jetzt auf jeden reagieren willst, und es geht tatsächlich schneller um, wenn man es einfach ignoriert. Also setz ein bisschen Prioritäten, aber wenn du dann auf jeden reagierst, der irgendwie Heinzi 1984 heißt, und sagt, boah, der, und ohne Bild und irgendwie als oder mit so einem Hasen als Profilbild, wenn du da auf jeden reagierst, aber wenn du 3 Tage einfach nicht reagierst und guckst ein bisschen und sagst einmal irgendwie da und damit aufgenommen,
dann geht das ganz schnell um. Das ist ja eigentlich ganz spannend auch. Jetzt ist das ja, wir haben ja keinen Shitstorm bekommen, sondern zwar einfach die Meinung, einige fanden uns gut, einige fanden uns nicht gut, würden sich den Herrn Hane lieber mit professionellen Moderatoren sehen, die wir ja nicht sind. Und das ist völlig okay. Also das darf, kann und soll man ja auch machen als Fan. Aber ich glaube, oder anders gesagt, wir hatten ja schon mal so ein paar Kommentare unter dem ersten Video mit Peter Hane, dann hatten wir unter Sven Söring, Söring, Döring, Söring,
ja,
Söring.
Ja, ich bin gespannt,
nicht, Sven, nicht Sven, wie heißt der? Unter dem Söring hatten wir ja auch ein paar, nicht böse.
Jens Söring, genau.
Ja, ja, gut. Obwohl, ich sehe den ganz oft in meiner Timeline.
Jochen Döring spielt Jens Söring.
Den hatten wir auch mal als Podcast-Gast und ist gar nicht so witzig, wie man ihn auf der Bühne kennt, was ja sehr angenehm ist. Also gerne mal reinschauen in Jochen Döring.
Und wäre das nicht was für den Jochen Döring beim nächsten CSD als lila Nils Söhling?
Ist egal. Zum Beispiel.
Als lila Jens Söring irgendwie aufzutreten.
Maria Kubitschek spielt Anne Frank.
Ja, genau. Ich war 33 Jahre im Knast.
Aber ich glaube, man gewöhnt sich auch daran und viele unken dann ja, aber sich dran gewöhnen heißt ja, dass man den Hass sozusagen akzeptiert. Nee, das heißt eigentlich, dass er einen überhaupt nicht mehr so nahe geht, sondern man denkt, ach herrje, der Arme, ja, oder die Arme.
glaube tatsächlich einfach auch, also was ich gemerkt habe, was einfach hilft, ist so ein bisschen einfach wirklich also ganz, ganz, ganz subjektiv zu sagen, interessant, nicht interessant. So, und es ist jetzt einfach nicht so wirklich interessant, wenn jetzt einer irgendwie, es ist ja auch die Art und Weise, also da müsste man wirklich anfangen zu sagen, okay, warum musst du, also du kannst doch sagen, wenn du was nicht gut findest, aber was sagst du auf eine zivilisierte Art und Weise? Und da waren tatsächlich aber auch viele AfD-Sympathisanten, also eigentlich nur, also wow, also war viel pro AfD und pro, ihr versteht, ihr habt den Knall nicht gehört, viel Corona und so, also du sagst, ja, also dann bleibt doch entspannt, gibt einfach so ein Feedback, aber...
Naja, also dazu habe ich tatsächlich eine Geschichte zu erzählen, weil du sagst AfD und so. Wir waren ja wandern wir waren erst in Berlin und haben das Abschlusskonzert der Berliner Symphoniker gesehen. Mhm. Und es war wirklich das schönste Open-Air-Konzert, also oder Musikerlebnis, das ich bisher hatte. Toll. Also ich dachte ja Udo, weil mit viel Pomp und Pump und so.
Mr. Lindenberg.
HSV-Stadion und ja. Nee, das ist ein Erlebnis. Also die Waldbühne ist ein echtes Erlebnis. Und dann darf man sich da zu diesem speziellen Konzert darf man Essen mitbringen. Also Fleischbällchen, was auch immer, vegane Bällchen, was. Und diese Stimmung hast du da auch und dann hast du 23.000 Leute, die einfach still sind.
So viele
sind.
Passen dahin. Holla.
Und dann gab es eine Solo-Pianistin, eine, ich glaube, chinesischstämmige oder eine Chinesin, ja. Der Namen ich jetzt nicht falsch aussprechen will, deshalb sage ich ihn nicht. Kann man aber nachschauen, gibt es in der Dreisat-Mediathek zu sehen. Und die hat Klavier gespielt, natürlich begleitet vom Symphonischen Orchester als Solistin. Und ich war wirklich 20 Minuten am Weinen. Also das war eine so unfassbar tolle Stimmung. Und im zweiten Teil, war eine halbe Stunde Pause, gab es dann Ravel. Also
Gesundheit.
Also es endete mit dem Bolero. Und das Konzert selbst endet mit der Berliner Luft.
Wer oder was ist denn Ravel?
Ravel ist ein Komponist. Und der Bolero, den kennst du vielleicht, dieses.
So habe ich einen Frauenholz kennengelernt.
Genau, der hat drei Melodien und die spielt er, wie lang es geht, 20 Minuten. Und mit immer mehr Orchester sozusagen.
Das wir haben übrigens ganz kurz schon mal als, wie war denn, sag doch gerade noch, wie war denn das Wandern? Wo wart ihr denn wandern?
Ja,
habt ihr Promis getroffen? Mittlerweile geht jeder Promi wandern.
Nö, nein, haben wir nicht. Und da fiel mir tatsächlich auf, wir hatten, also einmal fiel mir auf, dass in so bestimmten Bevölkerungsgruppen, also erstmal in Lübbenau, super toll, bitte hingehen, Spreewald, Lübbenau, Lübben, okay. Brandenburg und nicht weit von Berlin, kann man mit dem Regionalexpress hinfahren. Also wunderbar, der Spreewald, die Leute da auch toll, alles klasse. Aber du merkst schon, wir hatten dann so eine Kahnfahrt, die hatten wir alleine so mit Essen und Trinken und die machen das die Starken, also mit diesen Stöcken bringen die einen da durch die Kanäle. Und also da kam zum Beispiel uns dann jemand entgegen mit dem Elektromotor. Ich habe dann gefragt, fahren Sie auch mit dem Elektromotor? Und da sagte sie, nee, Elektro. Ja, soll ich denn? Ja, kann ja sein, ist ja wurscht. Also war jetzt auch nur eine Interessensfrage. Dachte, naja, man sagt ja wegen CO2. Da sagt sie, wir brauchen CO2. Die Pflanzen brauchen CO2. Wir haben viel zu wenig CO2. Ich habe dann gesagt, also diese Grützwurst ist wirklich der Hammer. Weil wir wollten zuhören, ich wollte jetzt ja nicht diskutieren.
Ja, ja.
Und dann war auch klar, dass die Annexion der DDR durch die BRD zwei Jahre im Voraus schon geplant war. Also weil dann hat sie uns verschiedene Dinge, die sie da mitbekommen hat, erklärt und daran war das klar. Also kurzum, da herrschen Narrative, die offensichtlich, behaupte ich mal, jetzt schwer zu belegen sind und auch so, wenn man die Geschichte betrachtet und auch die Situation vermutlich nicht stimmen. Aber die sind so tief, diese Narrative, und sie zielen eigentlich immer auf eines ab, die da oben erzählen uns Quatsch.
Ist es also so ein bisschen Juli C., hör die Trapsen?
Ja.
Vom Storytelling her.
Ja, genau. Spannenderweise, ja. Also wenn man, jetzt war das eine Person, ja. Wir haben unsere Vermieterin war eine ganz andere wiederum, wobei die hat jetzt auch nur über Kunstwerke gesprochen, weil sie Künstlerin war. Aber ich will nur sagen, es lohnt immer mal, wegen der Landschaft und auch wegen der Leute, aber auch um mal so reinzuhören in den Osten, so. Was so erzählt wird.
Ja, ja.
Aber
ja,
ohne den, also ich finde, ohne diesen missionarischen Eifer.
Ja, nimm vorher die Brille ab und versuch möglichst rein da in die Sache ranzugehen. Und du wirst den einen sagen, wie du sagst, den einen oder anderen Charakter wirst du finden, wo du sagst, ja, so in etwa habe ich es mir vorgestellt.
Genau.
Aber das ist ja wie irgendwie, wenn der Amerikaner kommt und sagt, habt ihr Hitler noch und tragt ihr alle Lederhosen? Und du sagst, nein, nicht ganz. Ich hätte gerne Hitler in Lederhosen gesehen, aber es kam nie dazu. Übrigens haben wir nächste Woche, wie soll ich sagen, man kann sich sofort aus dem Fenster lehnen, die weibliche Version von Peter Hahn, Susanne Fröhlich zu Gast. Och, da, und zwar geparkt, der neue Roman aus der Reihe der Romane. Und zwar von Monika, die das Große losgezogen hat und einen solventen Freund gefunden hat und so weiter und so fort. Also, nächste Woche auf jeden Fall einschalten. Susanne Fröhlich,
Live-Zugfahrt aus Mallorca. Könnt ihr jetzt aber mal, was macht sie? Live aus New York?
Aus Mallorca wird sie zugeschaltet.
Ach, wie schön.
Da ist entweder im Urlaub oder in ihrer nächsten Schreibklausur und wieder erschienen bei unseren lieben Freunden von Träumer Knauer, genauso wie ihre anderen Bestseller geparkt, gewickelt und.
Ich sag mal so, die Susanne schreibt, finde ich, konsistent. Das heißt, wenn einem das gefällt, weiß man einfach, wie bei Peter Hane, da hast du recht, weiß man, was man kriegt und das muss man können und also Respekt. Ich würde das gerne können, ehrlich gesagt. Ich hätte auch die eine oder andere lustige Geschichte und ich würde es gerne so schreiben können wie sie. Aber
du hast ja auch schon gesagt, dass du morgen vorbeikommst, das Buch dir abholst, weil du wolltest es komplett durchlesen bis Mittwoch.
So machen wir es ja natürlich.
Hast du ja versprochen, dass du nicht nur... Die Alternative wäre natürlich über E-Book wieder eine Leseprobe, aber das machst du ja nicht.
Nein, wenn, hole ich mir das gesamte Buch.
So nämlich?
Ja. So nämlich. So
das nächste Mal Sprachnachrichten von dir vorher.
Ja, mach doch.
Ich hab dich an den Eiern. So, was haben wir denn noch? Was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch fragen, jetzt habe ich es vergessen. Ich glaube, ich bin schon... Ach so, genau. Ah, und ich wollte noch fragen, was halten wir denn von... Ich habe vorhin einen schönen von einem Comedian, der in England sehr bekannt ist, zum Thema... Genau, der stand auf... Ich müsste mal gucken, wie er heißt. Aber der stand auf der Bühne und die Zuschauer dürfen da so ein bisschen mitmachen und dürfen reinrufen und dann wird er von einem Zuschauer gefragt, Biden oder Trump? Und dann sagt er, ich zitiere, und dann sagt er, okay, also Trump ist 77, Biden ist 81. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal live auf der Bühne sage, aber ich drücke Prostatakrebs die Daumen. Das ist natürlich so dermaßen tief. Das ist natürlich nicht witzig. Und wir nehmen auch alles wieder zurück. Aber er hat es gesagt, ich gucke nochmal, wie er heißt.
Ricky Gervais? Nein, der war es nicht. Der macht kein Mitfühl und der macht keinen Witz.
Nee, irgendwas mit Jerry und so. Das ist so ein dünner Rahmen. Ich habe den schon ab und zu
gesehen. Ja, ja. Das ist auch so ein ganz spitzer.
Spitzfühliger, ja, ja, der hat also ganz tief schwarz. Gut, ich müsste jetzt nochmal
weiß. Ja, ja, ich weiß, wen du meinst. Ein Engländer sozusagen. Aber
was halten wir denn von, also wie absurd ist das Thema Trump und Biden?
Naja, gut, man ist jetzt ja, also das hat sich jetzt ja, das kündigt sich ja seit 4 Jahren an. Also insofern finde ich es gar nicht absurd, sondern Biden ist so, wie er seit 4 Jahren ist und dass das natürlich nicht besser wird, also dürfte ja auch jedem klar sein. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, aber ich finde auch, er läuft und redet wie ein, und das ist überhaupt keine Diagnose, aber ich kenne halt Menschen, die das haben, wie ein Parkinson-Mensch. Mhm. Weil ein Parkinson-Mensch, also er hat ja gesagt, er hat keinen und so, und das mag man ihm auch glauben, ist ja nicht, man denkt immer, dass die Menschen immer nur zittern, also diesen Tremor haben, aber in der Tat kann das auch man kennt es vom Ottfried Fischer hat da so gesprochen, so eine verwaschene Sprache, die dann eher von der Medikation kommt und auch dieses, dass er braucht, um anzulaufen und dann wieder braucht, um zu stoppen. Also ich finde, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Aber ich bin auch kein Arzt, ich bin kein Fachmann. Ich kenne nur einfach Beispiele und das sieht dem total ähnlich. Am Ende ist der aber halt auch einfach nur altersschwach. Also ich finde ihn für das Präsidentenamt, ich ganz persönlich, das ist so ein bisschen wie Papst Johannes Paul II., den hat man halt, hat halt bis zum Schluss gemacht und starb dann auch im Amt.
Wobei, das ist ja eher so eine Position, wo du sagst, da wird halt viel repräsentiert, nur stellt sich mal ein bisschen vor Sneak. Aber also für mich, und die Sandra hat das letztens zu euch gefragt, so, das ist also ganz pragmatisch, das ist so ein großes Land, haben die keine Alternativen. Also es muss ja jetzt nicht unbedingt die Michelle sein, die Obama. Ja, das hat man sich natürlich gewünscht und so, genau, die sagt aber, nee, ich fühle es nicht und so. Aber da muss doch irgendwie, es gibt doch genug Berufspolitiker in den USA, dass der Trump sich da durchboxt, das verstehe ich ja noch. Aber es muss doch irgendwann mal da sein, der sagt, Biden, Ach, Digga, du bist jetzt 81 Jahre alt, geh auf die Veranda und trink eine kühle Limo und leg die Füße hoch.
Das hätte man halt vor 2 Jahren sagen müssen und jemanden aufbauen müssen. Die Kamala Harris, die wird es vermutlich nicht reißen, weil sie eine ganz andere Richtung verfolgt und sich auch nicht profilieren konnte. Da haben sie irgendwie so ein bisschen doofe Projekte gegeben.
Schon, oder? Schon, ja. Die ist so ein bisschen hat sich selbst ins Abseits gemacht. Die fing so als Wow an und jetzt ist mittlerweile so ein bisschen,
Ja. Und wer sich ja im vergangenen Wahlkampf, also im Wahlkampf, im Vorvorwahlkampf Trump gegen Clinton, war ja der Buttigieg, der selbst schwul ist, verheiratet mit einem Mann, Kinder hat, aber durchaus auch sehr also christlich orientiert, also sprich hat da auch was vorzuweisen und generiert dann ja eine entsprechende Wählerschaft. Und der hat, meine ich, zugunsten Hillary Clintons hat der dann eben nicht weitergemacht, beziehungsweise kam nicht weiter in den Vorwahlen, hatte aber durchaus beachtliche Erfolge. Also den hatten sie jetzt nochmal kurz, aber jetzt wird natürlich jeder aus dem Hut gezaubert, der in den letzten Jahren...
aber auch nachvollziehbarerweise, wo du sagst, irgendwie, also...
Ja, nur mit dem
Gehake. Was passiert denn, also jetzt mal nur mal angenommen, also was wäre denn, das würde ja die ganze Situation noch nicht besser machen, wenn Biden doch gewählt wird. So, und dann ist der irgendwann 3, 4, 85 und
naja,
ich glaube nicht, dass das besser wird.
Also, nein, dann wird halt die, dann muss er sterben oder muss halt aus triftigen Gründen, was weiß ich, zurücktreten. Und dann macht sie Harris. Dann macht, wenn sie die nächste Vizepräsidentin wird, aber ich vermute mal, sie wird's. Dann wird's die. Und das geht vielleicht bei vielen Wählern auch noch ins Kalkül ein, die sagen, ja, ich würde ja, aber am Ende stirbt der unterwegs und dann hast du eine Kamala Harris und was die bringt, weiß ich auch nicht. Es ist ja eh ein unsinniger Wahlkampf, weil Biden hat ja gute Zahlen vorzuweisen, soweit ich das gehört und beobachtet habe, also wirtschaftlich und also eigentlich gibt es, also Inflation ist ja recht runtergegangen, eigentlich gibt es diese Steuererleichterung für umweltfreundliche Technologien, da hat er viele Leute nach USA.
Aber haben die so. Nicht so ein Thema mit Zuwanderung und Mexiko und so, dass das ja. Da zwischendurch, das ist aber auch ein Thema, wo er sagt irgendwie, dann hat er doch wieder die Grenzen hochgemacht oder gesagt, okay, wir müssen es wieder ein bisschen verkomplizieren, weil sie gerade alle reinkommen und so. Also
ja, da hat der Trump halt auch gar nicht so Unrecht gehabt. Und das sagen mittlerweile auch ja durchaus Demokraten, dass da ein Problem ist an den Grenzen. Eigentlich so ein bisschen wie uns, ja. Es wird immer, nee, gibt's nicht und rechtsradikal und Nazi. Also Nazi gibt es wahrscheinlich nicht so also ist wahrscheinlich nicht so der Ausdruck. So, und jetzt sagen sie, ach ja, nee, doch. Ja. Oh, es ist halt bei uns auch, dass eher so diese linken Narrative werden eher gesponsert und dann irgendwann, wenn es gar nicht mehr geht, dann ach so, ja, doch, halt, ist wohl doch irgendwie ein Problem. Und das ist in
den USA. Was glaubst du denn eigentlich, wenn wir mal ganz kurz hier quer, was glaubst du denn, wer Europa mal so überhaupt wird? Also wir haben heute den 10.07.2023. Was sagt denn Herr Dr. H.C. Professor Professor Leschert, wer Europameister wird?
Spanien.
Ah, ist es? Ich sage England. Ich sage England. Wir leben wirklich kurz vor dem zweiten Halbfinale auf. Ich sage, England gewinnt heute 3-1 gegen Holland mit 2 Toren von Kane und dann machen sie hoffentlich die Spanier aber so richtig nass und werden tatsächlich mal hoch. Ich glaube, dieses Jahr sind die Engländer dran.
Also es wäre jetzt auch nicht unbedingt mein Wunschkandidat Spanien, aber was heißt Wunschkandidat? Im Grunde kann mir es egal sein. Ich würde es ehrlich gesagt den Holländern wünschen. Aber auch nur so, aus dem vielleicht wegen der Farbe oder so. Die geht ja so ein bisschen aufs Nabelchakra, weißt du?
Hä? Das Orangene, weißt du?
Das Oranje, Oranje, genau. Aber ich glaube, also ist jetzt kein Wunsch, sondern ich glaube, dass Spanien gewinnt. Die sind ausgebufft, die sind gut.
Die haben vor allem so ein bisschen das Spielglück gerade auf ihrer Seite. Also dann, dieses zweite Tor war schon...
Und die Engländer sind halt ein bisschen stoisch. Das haben sie halt gegen die Schweizer. So die erste Halbzeit habe ich verpasst. Und ich habe so in der 70. Minute, glaube ich, sogar erst reingeschaltet oder in der 60. Und da sagte der Reporter, so, jetzt fängt es mal an, ein Fußballspiel zu werden. Da dachte ich mir, okay, da war die erste Halbzeit wohl ein bisschen ermüdend. Den Schweizern hätte man es halt, also nicht den Titel, aber das Weiterkommen gegönnt. Also den Titel auch, aber das war jetzt ja nicht zu erwarten. Weil sie halt so ein bisschen, ja, das kleine gallische Dorf. Nee, aber ich glaube, Spanien.
Aber es wäre süß gewesen, es wäre nochmal so eine Griechenland-Geschichte gewesen, zu sagen, ach, warum denn nicht? Also, aber dafür hat es dann doch nicht gereicht. Hase, hast du noch was?
Nee, also das wollte ich tatsächlich auch besprechen, USA, also Cholera oder Pest, wobei ich glaube, dass Trump wie auch beim letzten Mal, also er hinterlässt halt immer fürchterliche Spacko-Spuren. Das ist halt so unangenehm. Er macht ja nicht wirklich unangenehme Sachen. Ich glaube, der Obama hat mehr Leute durch Drohnen umbringen lassen als der Trump, aber was halt zählt, ist ja immer das, was nach draußen geht, gell?
Ja, und vor allem, dass die Leute so, aber das ist ja länderübergreifend, das ist ja nicht in Amiland, sondern auch von Frankreich, Italien, Deutschland, das ist immer so dieses, auch, also keinem Unrecht tun zu wollen, aber auch so ein bisschen über diese Komfortzone. Also wenn einem dann immer eingebläut wird, ich sorge dafür, dass du in deiner Bubble bleibst und dass du deinen Kühlschrank voll kriegst und dass irgendwie, dass du deinen Parkplatz vor der Tür hast. Und genau, da fallen die Leute auf. Und beim Trump ist es ja genauso. Also es gab ja einen Grund, warum da 8 Millionen Amerikaner gesagt haben, ja, den wählen wir, weil Absolut. Der einfach so super, der ist kein Rechter und kein Nazi, sondern der ist einfach ein Patriot und der sorgt sich um unser Amerika und irgendwie wird es einfach gerade so viel, wo du sagst, ja, das ist der Punkt, du hast einerseits dieses, also gerade, es ist ja einfach das große Thema, gerade Wanderung, Zuwanderung, Flüchtlinge, sagen einerseits, dann hast du halt die sagen, okay, also Deutschland muss Flüchtlinge aufnehmen, weil die Waffenindustrie, die wird immer so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen, aber irgendwie unterstützt Kriege und will dann aber nicht die vor diesem Krieg flüchten, aber irgendwie die Kohle für die ganzen Waffen, also wir liefern ja weiterhin Waffen Richtung Ukraine, Russland und sonst irgendwas. Das ist dann immer so ein bisschen tricky. Andererseits hast du natürlich auch nur begrenzt Kapazitäten und irgendwie diverse Länderchefs sagen, wir können nichts mehr aufnehmen. Es ist einfach, wir haben keine Möglichkeit mehr irgendwas. Es platzt aus allen Nähten. Also ein großes Problem, von dem ich nicht ausgehe, mit größtem Verlaub und dem Hut ziehen, dass die aktuelle Regierung da Antworten findet, bei denen ich das Gefühl habe, als normaler Bürger, das klingt vernünftig, Herr Scholz, Frau Baerbock und
der und ich vermute mal, die nächste hat es auch nicht, aber da können wir dann ja drüber berichten.
Ja, ich habe jetzt nur vorhin noch in der Push-Up-News gelesen, dass Baerbock nicht darüber nachdenkt, eine Kanzlerkandidatur anzustreben, was ich sehr, sehr schade finde. Also ich finde wirklich Annalena Baerbock
als vielleicht macht sie Ricarda Lang.
Und das war natürlich. Was macht denn eigentlich Patsy Hahnert? Der kann man
oder,
dem nicht so ein politisches Amt unterjubeln.
Oder Robert Habeck jammert uns dann ein halbes Jahr in seinem Wahlkampf die Butze voll. Und der
dass erzählt, er kaum daheim ist und die Wäsche nicht waschen kann.
Also Habeck erzählt wirklich einen unfassbaren Mist. Das ist also wirklich mittlerweile so schlimm, finde ich. Aber ich vermute mal, es gibt Leute, die es gut finden.
Naja, der Habeck ist ja auch so dauerübermüdet. Also der weiß, glaube ich, teilweise, der ist so eine deutsche Biden-Version, dass der teilweise morgens irgendwie aber, wo bin ich denn jetzt?
Ja. Und wieder nur Haferflocken mit Wasser gegessen. Ach, alles Sachen, die keiner hören will. Na, seine Faninnen wollen es hören.
Ja. Ist das wirklich das, was du irgendwie der Öffentlichkeit preisgeben willst? Aber dafür hat der, habe ich jetzt gelesen, hat der oder gesehen, hat unser Kanzler, hey Kids, hat jetzt einen eigenen TikTok-Kanal und versucht irgendwie dieses Amt irgendwie ordentlich und macht dann mit so jungen, verrückten TikTokern so verrückte Videos, wo ich sage, ja, alles andere ist mir egal, aber diese Videos, die habe ich jetzt gebraucht. Das tut mir gut. Also wenn ich weiß, dass die Videos wirklich zweimal die Woche rauskommen, dann weiß ich, Deutschland kann es gar nicht so schlecht gehen.
In diesem Sinne, ihr Lieben.
Ihr Lieben!
Wir bereiten uns jetzt mal aufs Halbfinale vor, auf das zweite Halbfinalspiel. Niederlande gegen England. Steffen tippt ja auf jeden Fall.
Was war dein Tipp, du, dass die Holländer gewinnen?
Nee, ich hätte es gerne. Ich sag mal, die gewinnen mit, ist ja wurscht, 2-1.
Ja, 3-1 für England. Wir werden das nächste Mal drüber quatschen. Und nicht vergessen, nächste Woche, wir freuen uns sehr auf Susanne Fröhlich aus Mallorca zugeschaltet. Lest das Buch geparkt. Und nächste Woche ist am Start. Hase, ich sage vielen Dank für diesen kleinen Podcast-Quickie und jetzt ab auf die Couch.
Und tschüss.
Und tschüss. Adieu.
Schmetterlinge im Kopf. Der Kulturpodcast. Mit Steffen und Jo. Und Gästen.
Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo@letschert.net. Und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.